Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Matthias Lilienthal. Schönen guten Morgen.
Ich freue mich sehr über die Einladung.
Sie waren jetzt 5 Jahre lang Intendant an den Münchner Kammerspielen. Von wo sind Sie denn gestern her angereist?
Ich bin aus Berlin gekommen.
Sie sind Neuköllner.
Ich bin, ich wohne jetzt mittlerweile in Tempelhof. Mhm. Also der Name verpflichtet ja, und wenn man Lilienthal heißt und wenn man immer einfach die Arme ausbreiten kann und dann losfliegen kann, dann kann man ja auch in Tempelhof wohnen,
wo der
alte Berliner Flughafen steht.
Ja, wie ist es denn jetzt wieder zurück in Berlin, die Ankunft nach 5 Jahren?
Ja, also ich war mit Beirut davor und dem Festival in Mannheim insgesamt 8 Jahre aus Berlin weg. Und das ist erstmal ist es ganz komisch, weil halt einfach das Leben durch Corona sich so extrem verändert hat. Vorher war es ja so ganz klar, dass man eigentlich zu Hause verlässt um 9:30 und eigentlich nicht vor Mitternacht wiederkommt. Und dazwischen sieht man nur Leute. Und ich hab auch einen Arbeitsalltag gehabt, der darin bestand, dass man eigentlich ununterbrochen geredet hat. Also im Stundentakt hat man einzelne oder mehrere Leute getroffen und dann hat man sich durchs Leben gequatscht. Und ich habe auch nicht gelesen, habe auch nicht Netflix geguckt, sondern ich habe einfach immer nur mit Leuten gequatscht und habe mich dabei aufgeladen.
Und Sie führen aber nicht laute Selbstgespräche jetzt zur Kompensation, oder wie machen Sie das?
Doch. Ich führe laute Selbstgespräche. Im Moment hacke ich Unkraut im Garten und entferne die 2 Meter roten Brennnesseln, koche danach die Suppe da draus und führe laute Selbstgespräche.
Und wenn Sie in so eine Stadt wie Stuttgart kommen, gucken Sie dann gleich erstmal, was steht denn da beim Theater an? Wie ist das für einen Intendanten?
Also ihr hattet mich in einem Hotel untergebracht mit direktem Blick aufs Schauspiel Stuttgart und natürlich guckt man, was die Kollegen machen, und man guckt auch, wie, dann kommt man am Bahnhof gestern um 11:55 an und rennt da durch die Stuttgart 21 Baustelle und
wo jetzt die großen Graffitis hängen.
Na klar, und gleichzeitig ist man so ein bisschen verwirrt, weil ich habe mich damals auch schon bei Klaus Wowereit, der begeistert von den Stuttgart 21 Protesten ankam und damals, als es ganz neu war, und da haben wir halt gesagt, mir gehen diese Proteste ehrlich gesagt auf den Wecker. Wenn in der Innenstadt ein bisschen mehr Platz ist und nicht die Bahn den gesamten Platz wegnimmt, und wenn man mit der Bahn eine halbe Stunde kürzer braucht, das sind durchaus Beweggründe. Und ehrlich gesagt, das hört sich jetzt so ein bisschen klugscheißerisch an, aber auf den Berliner Hygienedemos waren 1/3 Stuttgart 21 Schilder. Und dann ist man so ein bisschen verwirrt, was ist da linker Protest?
Da mischt sich so viel.
Und wohin hat da ein radikalisierter Protest in Stuttgart geführt, wenn er sich jetzt im Moment in den Hygienedemos wiederfindet?
Aber Ihnen ist gleich anzuspüren, Sie setzen sich mit den Themen einer Stadt auseinander, das macht Sie ja auch aus. Und ich habe gerade mal geguckt, beziehungsweise gestern in der Recherche im Kammertheater in Stuttgart, läuft am 19. September die Lage. Und da geht's um Mieten als soziale Fragen unserer Zeit. Das ist ein Thema, mit dem haben Sie sich auch in München auseinandergesetzt. Und Sie haben da auch die Stadt zum Thema gemacht in Shabby Apartments. Das ist etwas, was in Mannheim auch schon zu sehen war. Die Mieten als soziale Frage unserer Zeit. Wie sah das bei Ihnen aus?
Na, wir haben 30 temporäre Wohnungen in den öffentlichen Raum der Stadt gestellt und haben gesagt, Architekturstudenten haben Entwürfe eingereicht und haben die Dinger dann in einem Camp selber gebaut. Und es gab jeweils 500 Euro Materialkosten. Und dass man eine Wohnung hinstellen kann, war der Versuch, eine andere Form von sozialem Wohnungsbau herzustellen. Dass man gesagt hat, in der Münchner Innenstadt zahlt man für neu zu vermietende Wohnung 20 Euro den Quadratmeter. Und in München zahlen alle Leute irgendwie die Hälfte ihres Einkommens für die Miete. Und wir haben gesagt, das geht auch anders. Und meine Lieblingsstelle war dann eigentlich so, ein kleines Häuschen aus Kleidern gebaut, und das war auf der Maximilianstraße, und da konnte man schlafen, und wenn man dann im Pyjama morgens um 7 rausgekrabbelt ist, dann hat man plötzlich sein Spiegelbild in den Schaufenstern von Hermes gesehen, und diese Differenz der Bilder interessiert mich.
Wie kam das denn an, die Reaktion? Weil wenn man das Theater rausholt aus dem Theater und in die Stadt trägt, was macht das mit den Leuten?
mit Theater erreicht man ja immer nur im Höchstfall 18% der Bevölkerung. 82% der Bevölkerung interessieren sich nicht für das, was Theater macht. Und wenn in dem Moment, wo plötzlich so 30 temporäre Häuschen in der Stadt rumstehen, in dem Moment stolpert ja jeder über diese Häuschen. Und die waren wild verstreut, die waren nicht nur in der Maximilianstraße, sondern die waren auch in Giesing und die waren an der Isar und gleichzeitig ist es dann so, dass dann mietet man sich da eine Übernachtung für 35 Euro und dann war zum Beispiel eine der Wohnungen war auch am Isartorplatz und am Isartorplatz übernachten auch die Obdachlosen und man schlief dann in so einer Überbauung des Brunnens. Und dann hat man einfach unwillkürlich von abends um 10 bis nachts um 3 die Gespräche der Obdachlosen mitgehört. Und das macht natürlich was mit einem. Und die Obdachlosen wiederum haben sich dann zu 8 auch mal diese Wohnung gemietet, weil sie gedacht haben, wir müssen da auch mal pennen. Und das ist natürlich in dem Moment, wo dann so ein Projekt zweckentfremdet wird. Und man denkt dann auch den Vorgang, dass die Obdachlosen sich erst für 35 Euro das Ding mieten und solche Grenzgänge sind natürlich lustig.
Und Sie waren 5 Jahre, wie gesagt, an den Kammerspielen. Sie waren aber auch schon am Wiener Burgtheater, am Theater Basel, an der Berliner Volksbühne, waren Geschäftsführer des Hauhebel in Berlin. Und jetzt diese 5 Jahre. Wenn die 5 Jahre ein Fünfakter wären, was wär's denn? Eine groteske Komödie, worunter fiel die Zeit?
Ja, es war mit Sicherheit die Intendanz der 10er Jahre im deutschsprachigen Raum mit den meisten Höhen und Tiefen. Also die ersten 3 Jahre war ich der bestgehasste Mensch der Stadt München und wurde auch im öffentlichen Raum richtig verfolgt, also zusammengeschrien. Und das Münchner Bürgertum war sauer darüber, dass ihr Lieblingswohnzimmer jetzt von so einem Berliner Heini weggenommen wurde. Und es gab dann eigentlich einen Umschlagpunkt. Und dieser Umschlagpunkt war dann eigentlich, dass wir zu einer Demonstration aufgerufen hatten, ausgehetzt, was sich gegen Herrn Söder, unser Innenminister Herr Seehofer richtet und Herrn Dobrindt. Und die Kammerspiele haben als Ganzes dazu aufgerufen. Und das hatten wir davor, auch in den 3 Jahren davor, auch schon 18 Mal gemacht. Also war eigentlich gar nichts Besonderes. Und dann hat die Münchner CSU mir einen Gefallen getan. Und damit gehen wir gleich weiter.
Ja, Sie haben den Vertrag dann nämlich nicht verlängert. Bei Ihnen zur Zeit der Münchner Kammerspiele, die vergangenen 5 Jahre. Wir haben eben schon erfahren, ja, der Anfang war beschwerlich. Wann kam dieser Moment, wo Sie die Münchner gepackt haben?
Das kam über die Dionysos-Stadtinszenierung. Das war ein Antikenspektakel mit 4 Bühnenbildern, wo das ganze Publikum auf die Bühne kommen kann, wo geraucht werden konnte auf der Bühne und wo die Leute einfach aus dem Alltag 10 Stunden rausgerissen wurden. Und die Inszenierung war extrem erfolgreich. Und gleichzeitig stand nach der 3. Spielzeit die Kammerspiele zuschauermäßig schwierig da. Und man hat sich dann gefragt, da haben 120 Leute am Abend für diese Inszenierung gearbeitet und wir hatten Angst, dass nicht genauso viele Zuschauer wie Mitwirkende da sind. Und dann passierte halt das Gegenteil. Und das war von Christopher Rüping eine großartige Inszenierung, wahrscheinlich auch die wichtigste Inszenierung des letzten Jahrzehnts, weil es natürlich auch nochmal diesen ganzen Blick auf Demokratie und auf Gewalt und auf Familie nochmal durcheinander gewirbelt hat und das nochmal in der Form von Antike sichtbar gemacht hat.
Und worauf sprangen die Münchner einfach so gar nicht an?
Na, die Münchner, zum Beispiel gibt es eine wunderbare Inszenierung eines französischen Regisseurs, Philipp Ken, Femme Fatale. Und das ist eigentlich die Geschichte von 5 Vogelscheuchen. Und die Vogelscheuchen sind arbeitslos geworden, weil es keine Vögel mehr gibt. Und die beklagen sich darüber. Und das ist eine wunderbare Inszenierung, die im Moment zwischen Sao Paulo, Santiago de Chile, Paris und Wien hin und her gastiert. Und das tat sich zum Beispiel bis zum letzten Tag zuschauermäßig extrem schwer.
Die Latte hing ja ziemlich hoch, als Sie kamen. Und das Haus war vorher als Theater des Jahres ausgezeichnet worden. Unter Johann Simons hatten die Kammerspiele viele Auszeichnungen abgeräumt. Mit welchem Vorsatz waren Sie denn dann angetreten?
Na, ich gucke auch immer ein bisschen, was fehlt denn in der Stadt. Also in der Stadt München war freies Theater und internationales Theater deutlich unterrepräsentiert. Und gleichzeitig habe ich so ein bisschen überlegt, dass es mir zu langweilig ist, dass jedes Stadttheater aus einer Liga von 25 Regisseuren, am besten noch weiß und männlich, sich eine Liste von 10 zusammenstellt, die da inszeniert. Und das wollte ich irgendwie durchbrechen. Und das habe ich getan, indem ich Leute aus der freien Szene, Leute aus Tokio, aus Beirut, aus Teheran mit reingenommen habe. Und diese Durchmischung, die hat natürlich erstmal einiges durcheinander gebracht.
Ja, da mussten Sie einiges an Kritik aushalten und vielleicht auch aussitzen. So hat zum Beispiel der Residenztheaterintendant in seinem Abschiedsinterview über die Kammerspiele gesagt, ich habe in vielen Fällen einen Grad an Dilettantismus und Selbstüberschätzung erlebt, der furchterregend, abenteuerlich oder einfach bescheuert war. Gehört es dazu, die Kritik auszusitzen? Also Sie sind damals öffentlich gar nicht darauf eingestiegen.
Nee, weil es gibt ehrlich gesagt auch ein ungeschriebenes Gesetz und es sagt Theaterleute, dass sie sich untereinander nicht beschimpfen. Also und dieses Tabu hat damals Martin Kuschei auch deutlich gebrochen. Und es war auch kurz vor dieser Auszeichnung als Theater des Jahres. Und aber trotzdem ist das, fällt einem das natürlich schwer, mit solchen Beschimpfungen umzugehen.
Der Abschied an den Münchner Kammerspielen wurde ein anderer, als er geplant war. Was war das für ein Moment, als Sie erfahren haben, also diese 24-stündige Bustour quer durch die Stadt kann Corona-bedingt nicht stattfinden?
Das war total schade, weil wir da ein Jahr lang dran gearbeitet hatten, weil eine Produktionsleiterin und eine Dramaturgin da ein Jahr Vorbereitungsarbeiten gehalten hat. Aber das ganze Projekt war eigentlich sowas wie ein Anti-Corona-Projekt, dass man 24 Stunden in einer Gemeinschaft von 200 Leuten verbringt, permanent in Busse ein- und aussteigt und sich über Essen und Alkohol langsam vereinigt, war eigentlich ein Fest der Gemeinsamkeit. Und genau diese Gemeinsamkeit können wir im Moment nicht leben. Und nachdem dieses Projekt dann auch aus finanziellen Gründen gescheitert war, haben wir überlegt, dass wir uns aber nicht gerne so sang- und klanglos verabschieden würden. Und Corona bietet ja auf der anderen Seite Chancen, also zum Beispiel das vollständige Leerstehen des Münchner Olympiastadions in dieser Zeit. Und das alte Münchner Olympiastadion ist natürlich auch ein Sehnsuchtsort der Münchner.
In das 70.000 Menschen hineinpassen, 400 waren dann da. Sie haben mal gesagt, Sie sind eine Rampensau und Sie wollen, dass die Häuser voll sind. Wie war der Moment, 400 Menschen dann im Olympiastadion zu sehen?
Das war ein großartiger Moment, weil bis dahin hatte ich immer nur 12 Leute gesehen und dann waren 400, waren auf einmal nochmal 35 mal so viele Leute.
Also es kommt immer auf die Perspektive
an. Und gleichzeitig so die Vereinzelung von ein paar Menschen in diesem Rund von einem Olympiastadion zu sehen und zu sagen, wir eröffnen in München die Olympischen Spiele von Tokio, die es wahrscheinlich nie geben wird. Und das war... Das hat so eine Art von Vergeblichkeit. Also dass in den Monaten ab März 2020 haben wir alle ja unglaublich viel für den Papierkorb gearbeitet. Und dieses Anrennen dagegen wurde da nochmal extrem deutlich.
Und die 10 Regisseure, die eigentlich geplant waren, haben Sie denen dann abgesagt für die vorherige Produktion?
Die haben wir abgesagt und die haben wir ausbezahlt. Und zum Teil haben wir im Internet kleinere Projekte gemacht.
Und dieses Verhältnis zu den Münchnern, was ja vorher schwierig war, wie hat sich das über diese 5 Jahre entwickelt?
Das schlug ab Lyonisatzes Stadt in hemmungslose Liebe um und die Kammerspiele waren in der 5. Spielzeit dann quasi ausverkauft. Also wir hatten eine Platzausnutzung von über 90% und das brach eine regelrecht eine große Sehnsucht nach dieser Art von Theater aus.
Das erste Theaterstück, das Sie fasziniert hat, war welches?
War von Klaus-Michael Grüber, Winterreise im Berliner Olympiastadion.
Um was geht's?
Da ging's um die Raff, es ging um Hölderlin, um den Roman Hyperion und es ging darum, dass in diesem Environment, was 1936 für Adolf Hitler gebaut wurde und mit den Statuen von Arno Breker versehen ist, da diese faschistische deutsche Geschichte, die Gegenreaktion der Linken über die Raff und das gespiegelt über die Texte von Hölderlin. Und das Ganze fand mitten im tiefsten Winter mal minus 20 Grad statt. Und da froren 200 Leute vor sich hin im Olympiastadion.
Was hat es mit Ihnen gemacht, außer dass Sie gefroren haben?
Es hat mir erzählt, dass es außerhalb dieser Westberliner Piefigkeit und Verschlafenheit eine Möglichkeit gibt, eine Realität anders zu denken. Und dass auch so jemand wie Hölderlin zu seiner Zeit da sehr wohl über politische Strukturen anders nachgedacht hatte.
Ist das so eine Wurzel, so ein Samen, der da gesät wurde, dass Sie inzwischen auch immer wieder an andere Orte gehen, weil ja gerade die Abschiedszeremonie auch im Olympiastadion in München war, oder Sie gerne in die Städte gehen, um Theater zu zeigen?
Mich interessiert dann aus dem Münchner Olympiastadion und Toshiki Okada, der der wichtigste Theatermacher Japans ist, dazwischen eine Reibung herzustellen. Mich interessiert immer, wenn Leute kommen und sie bekommen etwas, was sie nicht erwartet haben. Und vielleicht sind sie am Anfang sauer oder vielleicht sind sie angenehm verstört, vielleicht mögen sie das auch, aber in jedem Fall, dass es ein Bereich von Erfahrung umfasst.
Sollte Theater politisch sein?
Theater muss überhaupt nicht politisch sein, oder es gibt politisches Theater, was abgegriffene Formeln reproduziert und stinklangweilig ist. Aber es gibt auch politisches Theater, was versucht, Theater zu sehen als ein Labor für urbane, zukünftige Lebensformen. Und dann interessiert es mich.
Jetzt gibt es ja gerade auch Initiativen von Stuttgarter Künstlern für die belarussische Oppositionelle. Die Flötistin und Kulturorganisatorin hat ja 12 Jahre in Stuttgart gelebt. Sie interessieren sich ja auch für Politik, treffen später auch noch jemanden aus dem Stuttgarter Theater. Ist das so ein Thema, was Sie selber auch umtreibt?
Natürlich interessieren mich solche, natürlich finde ich das wichtig, dass so eine Gesellschaft wie in Belarus aufbricht. Und natürlich finde ich da die Bestrebungen, und wenn sich die Gesellschaft öffnen könnte, so wie das vor 30 Jahren mal in Polen war, finde ich das extrem wichtig.
Was kann denn da Kunst erreichen?
Kunst hat nicht wie in den 80er Jahren eine Meinungsführerschaft. Also das, die Zeiten von Klaus Peimann am Stuttgarter Schauspiel oder die Zeiten von Peter Stein in Berlin sind vorbei. Aber was Kunst kann, ist zum Beispiel mit den Formen von IT-Technologie zu spielen und die ästhetische Erfahrung in andere Bereiche verlagern.
Jetzt wurde eben in den Nachrichten gesagt, dass Maria Kolesnikova ihren Pass zerrissen habe, und das wurde dann mit einer Performance verglichen. Was ist es für Sie?
Ich glaube, dass die Gesellschaft heutzutage eigentlich über Bilder funktioniert. Und natürlich ist das Bild von Maria Kolesnikova, die im Auto des Geheimdienstes sitzt und ihren Pass zerreißt. Ich glaube aber nicht, dass es eine großartige Performance war, sondern ich glaube, das ist jemand, der verzweifelt darum kämpft, die politischen Verhältnisse in ihrem Land zu ändern. Und vielleicht ist es auch viel elendiger und viel verzweifelter, als es im Moment aussieht. Aber unsere Gesellschaft formuliert sich nicht mehr über Argumentation, sondern wenn Donald Trump in Konisha dasteht und vor den Häusern der zerstörten Geschäfte steht, dann brennt sich dieses Bild ein, genauso wie das Bild von der Ermordung von George Floyd, wo der Polizeibeamte minutenlang auf dessen Hals sitzt. Und die Frage ist, wer produziert welche Bilder?
Bilder werden auch im Theater produziert. Was ist so ein Bild, was nachhaltig wirkt, von Matthias Lilienthal an den Münchner Kammerspielen?
Ich glaube, das Bild von der Inszenierung, was ich vorhin erzählt habe, Femme Fatale, einfach die 6 maskierte Vogelscheuchen, die einfach jegliche Funktion verloren haben, weil es keine Insekten mehr gibt. Und wenn es keine Insekten mehr gibt, gibt es auch keine Vögel mehr. Und das beschreibt eigentlich die Katastrophe, in die wir reinschlittern. Und das ist ein Bild, für das ich stehe. Oder natürlich, ich finde, dass im Sommer 21 die Theater unbedingt sich die ganzen Fußballarenen krallen sollen, wenn die noch halbwegs leer stehen, und für die Bespielung von großen Open-Air-Arenen besorgen sollen.
Was passiert denn jetzt überhaupt mit Arbeitszeiten, mit Arbeitsbedingungen an Theatern? Da ist ein großer Umschwung. Wie sehen Sie das in Zukunft?
Die Frage ist, was halt nach der Krise passiert. Also die in München wurde eine 6,5-prozentige Kürzung der Kultur verkündet. Und die Theater haben ja nicht nur das Problem von Kürzungen, sondern zur gleichen Zeit haben sie nochmal das Problem, dass sie 2/3 ihrer eigenen Einnahmen verlieren. Und die Frage ist, wenn das jetzt bis Ende 21 so weitergeht, dann werden einfach die künstlerischen Möglichkeiten von Kulturinstitutionen extrem beschnitten. Und das andere ist, dass natürlich Kultur immer etwas mit einem, und gerade Theater, mit einem Fest der Gemeinschaft zu tun hat. Und wenn wir Pech haben, dann werden wir noch viele Jahre die Gemeinschaft in großen Gruppen nicht finden können. Und das wird dann natürlich zu einem weitergehenden Problem.
Wie erleben Sie das im Kollegenumfeld? Sie sind jetzt zurückgekehrt nach Berlin. Auch da gibt es viele freie Schauspieler, die jetzt keine Engagements haben.
Die nicht fest engagierten Schauspielerinnen in der Stadttheaterszene und die freien Performer sind natürlich im Moment in ein extremes soziales Elend gestürzt. Und selbst Musiker von berühmten Popgruppen wie The Notfest schlittern im Moment an der Insolvenz vorbei. Also, und das ist, ich wünsche mir da, dass so wie Herr Kretschmann die Autoindustrie pflegt, die viel wichtigere in Kulturindustrie, zum Beispiel die wichtigste Industrie in Berlin ist, dass man sich da mit der gleichen Sorgfalt dem widmet, fände ich extrem wichtig.
Es ist ja mal schwierig, den eigenen Stil zu beschreiben, aber dennoch, wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?
Also wenn man darüber redet, wie man so als Chef ist, dann glaube ich, bin ich ganz furchtbar, indem ich extrem viel arbeite. In meiner Arbeit eigentlich Privatleben und öffentliches Leben so wild durcheinander werfen, dass ich gar nicht weiß, was ist.
Hat die Familie drunter zu leiden?
Die Familie hat drunter zu leiden und genießt es zur gleichen Zeit. Also gleichzeitig glaube ich, die Seite an mir finden bestimmt einige problematisch. Und auf der anderen Seite bin ich aber, wenn Vorgänge schiefgehen, ein total lieber Chef. Also ich schreie nie rum und ich mache nie Stress, wenn irgendwelche Vorgänge schiefgegangen sind. Und eher dann bin ich da und tröste. Beim Loben ist es dann eher so, dass wenn man noch glücklich miteinander lebt, muss man nicht so viel reden.
Ja, angeblich sagen Sie ja auch, Lob ist Ihnen eher unheimlich. Sie mögen es eher, wenn man unterschätzt wird.
Ja, natürlich so eine Position, wenn man gelobt wird oder unter Druck ist, dann neigt man dazu, das zu reproduzieren, was man gemacht hat. Und dann geht's gerade schief, wenn man immer wieder Sachen versucht. Wenn man sagt, man produziert ein unglaublich teures 10-Stunden-Projekt und man weiß überhaupt nicht, ob es irgendjemand interessiert, die Chuzpe dann zu haben, das finde ich dann wieder lustig.
Sie waren ja stellvertretender Intendant an der Berliner Volksbühne unter Castorf. Gucken Sie sich auch bei anderen Intendanten was ab?
Ja, also ich habe extrem viel bei Castorf gelernt, ich habe extrem viel bei Baumbauer gelernt, ich habe sehr viel bei Marthaler gelernt, aber man muss dann schon so in dem Patchwork der eigenen Identität ein bisschen gucken, was man sich von wem abguckt.
Es ist ja auch eine gewisse Macht, die auf der Bühne vorhanden ist. Machtmissbrauch ist immer wieder ein Thema. Gerade wird in Karlsruhe diskutiert beim Intendanten Peter Spuhler, dass es dort Kontrollzwang, Misstrauen, ein toxisches Arbeitsklima gegeben haben soll. Das wird jetzt untersucht. Man setzt sich damit auseinander. Wie groß ist die Gefahr, dass die Macht, die jemand in so einer führenden Position besitzt, dann auch missbraucht wird?
Theaterintendanzen haben eine extreme Machtfülle und insofern muss man versuchen, mit dieser Machtfülle gerade vorsichtig umzugehen. Gleichzeitig wird aber auch von Intendanten immer wieder erwartet, dass sie Theater umkrempeln, dass sie sich inhaltlich, formell, strukturell neu öffnen und das passiert manchmal auch über Widerstände im Betrieb. Und da können sich dann manchmal solche Geschichten auch entwickeln. Ich finde aber, Kontrollzwang ist etwas, was man einfach zu Hause im Kleiderschrank lassen sollte und womit man nicht die anderen Leute behelligen sollte.
Haben Sie sich das denn immer wieder bewusst gemacht, in welcher Rolle Sie dort auch sind?
Ja, das glaube ich schon. Also man merkt das ja auch, wenn in dem Moment, wo es einem entgleitet, dass man natürlich, dass ein Stirnrunzeln oder eine leichte kritische Bemerkung dann bei anderen Menschen auf einmal verheerende Wirkung hat. Und da muss man natürlich aufpassen, in welcher Position man ist.
Was steht nach 5 Jahren Münchner Kammerspiele an?
Im Moment erstmal hauptsächlich meine Tochter zum Kindergarten zu bringen und sie abzuholen und sie nachmittags zu entertainen. Aber jenseits dessen bereite ich ein Festival über den Libanon vor. Und das ist mir extrem wichtig, weil der Libanon im Moment dabei ist, finanziell, wirtschaftlich, politisch extrem abzuschiffen und dort über hoffentlich Gelder der Bundeskulturstiftung, sicherermaßen über Goethe-Institut, Künstlern Möglichkeiten zu geben, Produktionen zu machen in Beirut und die nach Frankfurt zu bringen, macht mir großes Vergnügen. Und auch eine Relay-Funktion zu haben, die diesen gesellschaftlichen Wandelsprozess, den es im Libanon jetzt geben wird, da ein Verständnis in Deutschland für herzustellen.
Da gibt es ja Ihre Verbindung in den Libanon schon sehr lang. Da haben sich auch Freundschaften entwickelt. Wie war das entstanden?
Darüber, dass ich am Hebel am Ufer in Berlin immer wieder Festivals über den Libanon gemacht habe. Und nach der Zeit am HAU habe ich dann ein Jahr lang eine Gastprofessur in Beirut gemacht, über die ich in einem Podcast auf SWR 2 immer wieder berichtet habe. Und darüber sind dann zum Ashkal Alwan, dem Forum für zeitgenössische bildende Kunst in Beirut, sind ganz viele Verbindungen entstanden.
Sie haben dann, glaube ich, sogar auch mal ein Stück in Deutschland auf Arabisch aufgeführt, und zwar nur auf Arabisch. Wie kam das denn an?
Ach, das war, ehrlich gesagt, in München hatte sich das eingespielt, dass Menschen manchmal Farsi auf einer Bühne sprechen, manchmal Englisch, manchmal Französisch, und dass es wie im Kino Untertitel gibt, und das war dann total akzeptiert und okay.
Und wenn jetzt eine Anfrage käme zu einer Intendanz, welche wäre der Sechser im Lotto?
Der Sechser im Lotto wäre gar keine Intendanz, sondern mein großer Wunschtraum wäre es, eine große leere Halle zu haben, ein freies Produktionsbudget und eigentlich zu sagen, dass diese Grenzen von Theater, Performance, Kino, bildender Kunst wurscht ist, sondern dass man Projekte, die sich um Genres nicht mehr kümmern, produziert. Und wenn man mir diese Halle, das Geld und ein neugieriges Publikum schenkt, dann mache ich den Job.
Und wie sähe das auf der Bühne aus?
In der Form, dass es keine Bühne mehr gibt, sondern dass man eigentlich durch installative Parcours rennt, durch live gedrehte Filme und dann durch die Tür geht und dann plötzlich in der freien Natur ist.
Warten wir es ab. Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Matthias Lilienthal.
Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Eins gehört.